Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Vor 2 Wochen, da hieß es noch, die Vergleichsverhandlungen zwischen Volkswagen und den Verbraucherschützern des VZBV, die seien geplatzt. Nun gibt es doch einen Vergleich für geschädigte VW-Dieselbesitzer. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Mehr dazu auch hier in dieser Sendung. Außerdem im Programm Befreiungsschlag oder doch nur eine kleine Verschnaufpause. Wie geht's weiter bei ThyssenKrupp, nachdem die Ertragsperle des Konzerns das Geschäft mit Aufzügen und Rolltreppen nun verkauft wird. Zunächst aber zum Coronavirus und den Konjunktursorgen, die jetzt doch größer werden, auch bei BASF-Chef Martin Brudermüller.
China ist tief integriert in die globalen Wertschöpfungsketten. Bisher ging das alles noch mit Vorräten, die man hat. Jetzt gehen die dann irgendwann zur Neige, dann muss man das wieder nachproduzieren, muss man das auffüllen. Das geht auch nicht über Nacht. Denken Sie nur mal an den Transport 6 Wochen von Shanghai nach Europa. Das heißt, wir werden in den verschiedensten Industrien dann sehen, dass Anlagen zurückgefahren werden muss. Und natürlich ist auch die Kundennachfrage nicht so hoch. Also insofern gehen wir davon aus, dass auch alles das, was wir im ersten Halbjahr verloren haben, wir nicht vollständig wieder auffangen können im zweiten.
Ja, und das sind Prognosen, die sich auch an den Börsen spiegeln und das schon die ganze Woche über. Ja, und damit schalten wir zu Ulrich Bartz an die Frankfurter Börse. Auch heute, Herr Bartz, rutscht der DAX regelrecht ab.
Ja, das stimmt. Der ist jetzt im Moment mit 3,6% im Minus bei 11.922 Punkten. Und das ist schon dieser Stand, 11.900 rund, ist schon erheblich unter dem Rekordhoch von 13.795 Punkten. Und der wurde ja erst Anfang letzter Woche erreicht. Also die Talfahrt ist rasant und nicht nur dort. Der MDAX für die wichtigsten Nebenwerte ist auch ebenfalls unter seinen Rekordhoch weit abgetaucht, verliert heute auch rund 2,8%. Und wohin man sonst noch guckt in der Welt, rote Zeichen. In Asien der Nikkei mit minus 3,7% und an der Wall Street gestern alle wichtigen Indizes, ob es der Dow war oder der Nasdaq für die Hightech-Werte, rund 4% bis 4,5% schwächer.
Die Financial Times, die titelte heute Morgen schon die schwächste Börsenwoche seit der Finanzkrise im Herbst 2008. Ja, und ob dieser Vergleich angemessen ist, dazu wollen wir nun Einschätzungen hören von einem Experten, den Sie eingeladen haben.
Ja, die Finanzkrise haben wir noch immer in Erinnerung. Hendrik Leber, Sie haben das damals auch erlebt, Sie haben auch noch viel mehr erlebt. Sie sind seit rund 30 Jahren im Geschäft, Gründer und Chef von der Fondsgesellschaft Arcatis. Kann man das vergleichen, die Heftigkeit dessen, was wir jetzt erleben, mit dem, was wir in der Finanzkrise erlebt haben?
Na, die Finanzkrise hatte ganz breite Ursachen und ging tief rein in alle Schichten der Bevölkerung und über die Kontinente weg. Was wir jetzt im Moment erleben, ist einfach eine Unterbrechung von Lieferketten. Also die Virusepidemie sorgt dafür, dass Lieferantenbeziehungen gestoppt werden, unterbrochen werden. Das führt zu Produktionsausfällen. Und es ist nicht die Epidemie selber, die die Börse erschrickt, sondern die Nichtherstellung in der Volkswirtschaft. Was da fehlt, das geht auf die Kurse drauf.
Ja, wir haben ja eben auch schon den BASF-Chef gehört mit seinen Sorgen. Diese Sorgen gibt es ja in sehr, sehr vielen Unternehmen. Viele leiden ja bereits schon unter den Lieferketten. Wie wird sich das entwickeln, Herr Leber? Haben Sie da eine Idee?
Gut, wir haben ja diese langen Lieferzeiten. Das heißt, dass wir die Hauptauswirkungen wahrscheinlich erst im zweiten Quartal sehen. Also was wir im Moment erleben natürlich, sind die Flugbuchungen, die ausbleiben, die Hotelbuchungen, die ausbleiben. Aber wenn hier in Deutschland Medikamente nicht gefertigt werden können, weil die Rohstoffe aus China nicht kommen, das wird wahrscheinlich erst im zweiten Quartal in der Volkswirtschaft ausbleiben. Aufschlagen.
Müssen die Unternehmen dann ihre Lieferketten von vorn bis hinten überdenken und Produktion nach Deutschland, nach Europa zurückholen? Sehen Sie da einen monumentalen Shift, eine monumentale Änderung in den Geschäftsmodellen?
Ja, ich glaube, wir sehen eine Auswirkung, die größer ist als die Handelskriege. Denn wahrscheinlich werden wir 3 große Produktionsbereiche haben, dass die Europäer für sich im Kontinent produzieren, die Asiaten für sich und die Amerikaner. Und das, was wir als selbstverständlich hingenommen haben, dass nämlich jeder an jeden liefert weltweit, und just in time. Das ist wahrscheinlich vorbei mit diesem Virus.
Sagen Sie, ist das auch der Treiber für die Börsenverluste jetzt? Ist das nur der Coronavirus, nur die Erkenntnis, Achtung, in der Zukunft wird es anders aussehen oder spielt da noch mehr mit hinein?
Also ich glaube, in einem Erschrecken über das eigene Erschrecken. Ich halte die Reaktion an der Börse für übertrieben. Ein Tag, der im Bruttosozialprodukt ausfällt, ist in etwa 0,5%. Die Weltbörsen haben um 15% nachgegeben in den letzten Wochen. Und das passt nicht zusammen. Also die Größenordnung der Schäden aus dem Virus sind wesentlich kleiner als das, was wir in der Börse erleben. Für mich eine Überreaktion, in die man hineinkaufen kann.
2020 am Ende ein relativ normales Jahr?
Ich kann mir vorstellen, dass wenn im zweiten Quartal die schlechten Nachrichten verarbeitet sind und dann wieder eine Normalisierung kommt, auch ein Wiederaufholen, der ja sehr, sehr positiv sein wird, kann es gut sein, dass das Börsenjahr am Ende so gut wie das wird, wie das letzte Jahr war.
Henrik Leber von der Fondsgesellschaft Arcatis, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von dieser Stelle. Welche Aktien, Herr Barth, ziehen denn ganz besonders nach unten?
Also das sind eigentlich alle quer durch die Bank. Ob man jetzt Heidelberg Zement nimmt, die sind mit fast 5% im Minus, oder der Chiphersteller Infineon, dann die Münchner Rück, BASF, MTU, Aero Engines. Und die einzige Aktie, die im Moment im Plus ist, obwohl Autozulieferer, ist Continental mit einem 0,5% im Plus.
BASF haben Sie schon erwähnt. BASF hat ja Zahlen heute auch vorgelegt. Wie läuft das Geschäft denn aktuell?
Aktuell läuft es bei BASF nicht so gut. Der Umsatz gab 2019 um 1,5% nach auf rund 59 Milliarden Euro. Der Gewinn, wenn man Sondereinflüsse bereinigt, ist deutlich zurückgegangen um 40%. Und Herr Brudermüller hat auch gewarnt, dass die Corona-Effekte nicht vollkommen ausgeglichen werden. Deshalb der Kurs heute von BASF teilweise bis 9% im Minus und jetzt auch unter den größten Verlierern des Tages mit einem Abschlag von über 4%.
Und auch die Münchner Rück hat Zahlen vorgelegt. Fallen die besser aus?
Nein, die fallen auch nicht so toll aus. Der Gewinn ist zwar besser als Münchner Rück projiziert hatte, rund 2,5 Milliarden Euro für 2019, aber die Analystenerwartungen verfehlt. Und deshalb verliert Münchner Rück sogar mehr als BASF, 4,3%.
ThyssenKrupp verkauft die Aufzugssparte und bekommt dafür mehr Geld als ursprünglich erwartet. Das müsste doch eigentlich ganz gut ankommen, oder?
Ja, also das gibt natürlich Geld für die Kasse und zum Weitermachen und zum Investieren in die Bereiche, die bleiben. Aber ThyssenKrupp ist auch ein zyklisches Unternehmen, das betroffen sein wird von Corona, denken sich die Anleger. Der Kurs im MDAX fast 4% im Minus.
Vielleicht zum Schluss noch ein Wort zu den Anleihen. Spiegelt sich da die Flucht aus den Aktien?
Oh ja, das kann man deutlich sehen. Ein Riesenaufschlag bei deutschen Anleihen. Die Anleger stürmen da geradezu rein. Das interpretiere ich mal so, wenn ich die Kurs-Plus-Seite von bis zu 4,72 Euro sehe. 9 Stellen nach unten, die Durchschnittsrendite deswegen auf minus 0,59%. Wenig Veränderung beim Euro. Er steht bei einem US-Dollar 0,986 und Gold, auch ein sicherer Hafen, aber die letzten Tage nach unten, auch heute bei 1.620 Dollar, rund 20 Dollar billiger als gestern Mittag.
Ulrich Barth war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Die Würfel sind also gefallen bei ThyssenKrupp. Die lukrative Aufzugssparte geht nach monatelanger Vorbereitung an ein internationales Konsortium, an dem auch die Essener RAG-Stiftung beteiligt ist, für über 17 Milliarden Euro. Ein Tip-Top-Deal, sagt die ThyssenKrupp-Chefin, einen Tag nach der Entscheidung. Andere Beobachter sind da etwas skeptischer, nicht nur was die Zukunft des übrig gebliebenen Industriekonzerns angeht, sondern auch die der über 50.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die an der Sparte dranhängen. Aus Essen berichtet Jörg Marksteiner.
Es ist eine gewaltige Finanzspritze. In die seit Jahren chronisch leeren Kassen von ThyssenKrupp fließen 17 Milliarden Euro. Im Sommer, spätestens aber im Herbst, soll die Überweisung der Finanzinvestoren eintreffen, sagte ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz am Tag nach der entscheidenden Sitzung in einer Telefonkonferenz.
Wie ich das auf gut Schwäbisch gelegentlich dann beschreibe, ein Tip-Top-Deal.
Denn damit habe ThyssenKrupp nach Jahren der Krise jetzt die Chance eines Neuanfangs.
Wir haben gestern eine Entscheidung getroffen, über die natürlich bei uns auch immer eine Träne im Auge bleibt. Es ist immer schwierig, den Verkauf eines Unternehmensanteiles zu entscheiden. Wir trennen uns von diesem Teil nicht gerne.
Denn es ist der einzige Teil, der seit Jahren prächtig Geld verdient. Die Wartung und der Bau von Aufzügen und Rolltreppen weltweit gilt als relativ krisensicher. Dieses wertvolle Tafelsilber hat ThyssenKrupp nun verkauft, aus schierer Finanznot. Das Unternehmen ist mit 7 Milliarden Euro verschuldet, muss 9 Milliarden Pensionslasten decken und im Alltag wird kein Geld verdient. Das Milliardengeschäft mit den Finanzinvestoren jetzt bringt zwar erst einmal Entlastung, andererseits bedeutet es auch, beim Ruhrkonzern versiegt demnächst die einzig verlässliche Einnahmequelle.
Eins ist klar. Die goldene Kuh Elevator ist nicht mehr im Konzern. Das heißt, alle anderen Konzernteile müssen vernünftig aufgestellt werden, damit die ThyssenKrupp auch weiterhin eine Zukunft hat.
Warnt Knut Giesler, Chef der IG Metall in NRW. Die anderen Teile, das sind die Stahlwerke, die Zulieferungen an die Autoindustrie wie Lenksysteme und Federn, das ist der Bau von Zementfabriken und Marineschiffen. Alles Sparten, in denen es seit einiger Zeit nicht gut läuft. Deshalb sind die Milliardeneinnahmen jetzt auch nicht automatisch die Rettung für ThyssenKrupp, sagt Aktionärsschützer Marc Tüngler, sondern allenfalls überlebenssichernd.
Sicher wäre bei ThyssenKrupp, wenn man auch die anderen Bereiche, die alle kein Geld verdienen, keinen Wert schaffen zurzeit, wenn man die auch wieder so auf Vordermann bringt, dass man wieder Geld verdienen kann. Das dauert aber 1, 2, 3 Jahre. Und diese Jahre, diese Zeit erkauft man sich jetzt, indem man die Aufzüge verkauft. Aber dann bedeutet das auch harte Einschnitte für alle.
Während die 53.000 Aufzugsmitarbeiter, die den Konzern jetzt verlassen, mit dem Verkauf auch eine 7-jährige Garantie für Jobs, Standorte und Investitionen bekommen haben, ist die Lage bei den übrigen 110.000 Mitarbeitern deutlich unsicherer. Der Abbau von 6.000 Stellen ist bereits angekündigt, mindestens 6.000, wie es neuerdings heißt. Auch ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz ließ heute offen, wie genau es demnächst mit dem Restkonzern ThyssenKrupp weitergeht. Und auch, was genau sie mit den 17 Milliarden Euro vorhat. Wie viel Geld zur Senkung der Schulden eingesetzt wird und wie viel investiert wird in Anlagen, Werke und Firmenteile, all das ist noch nicht entschieden.
Die Pläne zur Weiterentwicklung der einzelnen Geschäfte werden im Mai dem Aufsichtsrat vorgestellt.
Bis dahin will sich der Vorstand alle Sparten kritisch ansehen. Merz schloss heute nicht aus, dass es danach bei ThyssenKrupp zu weiteren Teilverkäufen oder Partnerschaften kommt.
Zur Zukunft von ThyssenKrupp war das ein Beitrag von Jörg Marksteiner. Nach dem Dieselgate-Skandal zahlte Volkswagen mehr als 30 Milliarden Euro an Strafen und Entschädigungen, vor allem in den USA. In Deutschland stemmte sich VW bislang gegen Schadenersatzzahlungen an die insgesamt mehr als 2 Millionen betroffenen Kunden. Der VZBV zog deshalb mit einer sogenannten Musterfeststellungsklage vor Gericht. Und nun haben sich die Verbraucherschützer tatsächlich außergerichtlich geeinigt mit Volkswagen, wenn auch erst im zweiten Anlauf. Vor 2 Wochen hieß es ja noch, der Deal sei geplatzt. Frage an Panayotis Gavrilis in Berlin. Wie sieht denn dieser Vergleich jetzt aus? Auf was haben Sie sich geeinigt?
Ja, Sie haben es angesprochen, im zweiten Anlauf hat es jetzt geklappt, weil das Oberlandesgericht Braunschweig Druck gemacht hat. Und jetzt hat man sich geeinigt. Was sieht die Einigung vor? Es gibt eine Gesamtentschädigungssumme von 830 Millionen Euro. Volkswagen übernimmt die Abwicklung. Das war im ersten Anlauf, war das sozusagen auch der Punkt, wo man sich gestritten hatte, nämlich dass sozusagen die Verbraucherschützer mit ihren Anwälten die Abwicklung übernehmen. Jetzt macht es eben komplett Volkswagen. Und wer das Angebot von Volkswagen nicht annehmen will, der kann bis mindestens Oktober dagegen individuell klagen. Und Klaus Müller vom VZBV, der sagte dazu:
Sie haben die Wahlfreiheit und können jetzt entscheiden, ob Sie schnell und unkompliziert zu Ihrem Geld kommen möchten oder ob sie individuell weiterklagen wollen. Denn der Vergleich gibt vielen Verbrauchern eine Chance, ein sehr unerfreuliches Kapitel zügig zu beenden oder aber eine individuelle Klage für eine andere Lösung anzustrengen.
Ja, der VZBV, der hätte sich mehr gewünscht, das hat man heute auch gemerkt eben bei der Pressekonferenz, und wollte explizit keine Empfehlung ausgeben und sagt, im Prinzip muss jeder Fall individuell geprüft werden. Und von Volkswagen selbst spricht hier von einer fairen und transparenten Lösung.
Wer darf denn nun das VW-Angebot annehmen überhaupt?
Also es geht um Menschen, die ein Auto besitzen oder besaßen mit einem Dieselmotor des Typs EA189. Man muss im Klageregister eingetragen sein im Zuge dieser Musterfeststellungsklage am Oberlandesgericht Braunschweig. Im Klageregister sind so knapp 330.000 Personen eingetragen. Wichtig ist hier der Wohnsitz in Deutschland beim Fahrzeugkauf. Also man muss in Deutschland gewohnt haben, als man das Fahrzeug gekauft hat. Und man muss das Auto vor dem 1. Januar 2016 gekauft haben. Und dann bleiben am Ende tatsächlich nur noch 260.000 Geschädigte, die auf ein Angebot hoffen können. Die anderen, die über die Musterfeststellungsklage auf ein schnelles Geld gehofft haben, die werden jetzt individuell klagen müssen, weil hier geht es um rechtliche Probleme, nämlich welches Recht gilt, wenn beim Kauf des Fahrzeugs zum Beispiel, wenn der Fahrzeughalter im Ausland seinen Wohnsitz hatte. Und hier hat man auch gehört, eben gerade bei der Pressekonferenz, dass es wohl Volkswagen war, der Konzern, der darauf plädiert hat.
Wie kommen denn diese 260.000 Geschädigten, für die dieses Angebot überhaupt in Frage kommt, jetzt an ihr Geld? Wie sieht das praktisch aus?
Also es ist wohl so, dass Volkswagen diejenigen anschreibt. Und Hiltrud Werner von Volkswagen sagte vor allem zu den konkreten Summen das:
Die Summen variieren, das hängt vom Alter des Fahrzeuges und vom Fahrzeugtyp ab. Wir haben hier Summen zwischen 1.250 Euro und 6.200 Euro ungefähr. Und alle Kunden werden ein für ihr Fahrzeug und das Alter ihres Fahrzeugs zugeschnittenes Angebot in Kürze von uns erhalten.
Ab 20. März dann gibt es eine Plattform und dann kann man sozusagen das Angebot sichten.
Panayotis Gavridis war das. Vielen Dank für diese schnellen Informationen nach Berlin. Die Bilder sind allgegenwärtig. Passanten mit Schutzmasken vor Mund und Nase, mittlerweile nicht nur in Asien. Die Infektionsgefahr durch das Coronavirus zwingt zu strikter Vorsicht, vor allem für medizinisches Personal. Die weltweite Nachfrage nach Schutzmasken oder auch Schutzanzügen ist mittlerweile so stark gestiegen, dass kaum noch welche verfügbar sind. Vor allem chinesische Behörden und Kliniken bitten um Unterstützung. Auf so etwas ist die Firma Klöpfel Consulting aus Düsseldorf spezialisiert. Ein Firmenporträt von Mirko Smiljanic.
Düsseldorf in den Räumen der Klöpfel Consulting GmbH. Schreibtische mit Monitoren, davor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kontakt halten zu Kunden in aller Welt. Büroalltag. Und doch spiegelt sich hier eine Krise in einem lange nicht erlebten Ausmaß wider. SARS-CoV-2, so der offizielle Name des Coronavirus, bestimmt zumindest in Teilen den Alltag der Beratungsgesellschaft. Seit Wochen sucht sie mit Hochdruck Produkte, die vor wenigen Monaten noch im Überfluss vorhanden waren, Schutzanzüge und Gesichtsmasken für Ärzte und Pfleger. Der Grund, warum gerade Klöpfel Consulting sich diesem Thema widmet, ist einfach. Das Unternehmen versteht sich schlicht als Einkaufsberater für Firmen aus dem In- und Ausland. So Efe Duran Sarikaya, Mitbegründer und zweiter Geschäftsführer des Unternehmens.
Von Mexiko bis China und sehr stark auch Osteuropa lasse ich, ob das jetzt Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn oder eben die Türkei ist.
Auch in China haben die Düsseldorfer Einkäufer Kunden und die leiden seit Wochen unter SARS-CoV-2. Millionen Städte stehen unter Quarantäne, zunehmend geraten Lieferketten und Produktionsanlagen aus dem Takt. Außerdem brauchen Behörden, Kliniken und Firmen Hygienematerialien wie Schutzanzüge und Gesichtsmasken.
Wir haben Anfragen, ehrlich gesagt, mittlerweile europaweit und natürlich auch von Unternehmen, die Werke in China haben. Und zwar jeden Tag im zweistelligen Bereich Anfragen. Wir haben auch mittlerweile circa Unternehmen in dem Bereich Atemschutzmasken, Hygieneartikeln und so weiter. Mit einem siebenstelligen Volumen, also sprich mit über 1 Million Masken ausstatten können.
Das ist viel, reicht bei weitem aber nicht aus. Der Bedarf an Gesichtsmasken und Schutzanzügen übersteigt mittlerweile die weltweite Produktion. Entsprechend kompliziert gestaltet sich die Suche nach neuen Bezugsquellen.
Die letzten 2, 3 Einkäufe waren in der Ukraine und in der Türkei. Und das andere Thema ist, man muss sich auch ein Bild machen, sind die Masken sauber, haben die Zertifizierungen, entsprechen die Datenblätter genau dem, was man da auch einkauft, weil sie natürlich ganz viele Trittbrettfahrer haben und aktuell eine Goldgräberstimmung in dem Bereich.
Die Kosten für Schutzmasken und Schutzanzüge sind teilweise um das 25-fache gestiegen. Gezahlt wird fast jeder Preis. Selbst Bauunternehmer aus dem Bereich der Asbestsanierung werden gebeten, ihre vorrätigen Masken abzugeben.
Da bleibt kein Stein auf dem anderen aktuell.
Nur gut, dass Klöpfel Consulting noch andere Geschäftsfelder bedient. Wie ihr Business funktioniert, erklärt ein Videoclip so.
Das ist Herr Schmitz. Einkaufsleiter eines mittelständischen Unternehmens. Er hat ein Problem. Er fragt sich, ob er für Waren und Dienstleistungen zu viel bezahlt und ob das Material in der Produktion effizient eingesetzt wird.
Die Sendung mit der Maus lässt grüßen, einfache und klare Erklärungen haben immer noch die beste Wirkung. Und es ist ja wirklich so, dass viele Mittelständler das Einsparpotenzial beim Einkauf nicht kennen. Der Grund dafür ist ebenfalls ziemlich einfach. Sie haben keinen Überblick.
Lösungen brauchen objektive Daten. Doch dafür benötigt er zusätzliche Zeit und mehr Manpower.
Und dafür sind dann die Klöpfel-Beraterinnen und Berater zuständig. 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften in 17 Standorten 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Die Hälfte der Standorte liegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Rest verteilt sich global. Das klingt nach einem normalen Beratungsgeschäft. In einem Punkt unterscheidet sich Klöpfel allerdings von Konkurrenzunternehmen.
Bringen wir nichts, kosten wir nichts.
Die Klöpfel Consulting GmbH, so Efe Duran Sarikaya, arbeitet strikt erfolgsabhängig. Wenn die Düsseldorfer Berater Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik eines Kunden optimiert haben, liegt das Einsparpotenzial bei etwa 5-15% vom Einkaufsvolumen. Beraten werden jährlich etwa 120 Firmen, deren Umsätze zwischen 10 und 500 Millionen Euro liegen. Vom Automobilbauer über Telekommunikationskonzerne bis hin zum Fußballverein Klöpfel bedient alle Branchen. Dabei arbeiten die Beraterteams grundsätzlich in den Firmen.
Wir sind dann dort vor Ort, in der Regel montags bis donnerstags, sodass wir direkt mit den beteiligten Personen bei unseren Kunden den Kontakt haben.
Die Face-to-Face-Kommunikation ist unverzichtbar, so Klöpfel-Mitarbeiter Nils Henze.
Nichtsdestotrotz werden wir natürlich auch im Backoffice unterstützt von einem großen Team, welches eben dafür verantwortlich ist, Recherchen zu betreiben, Fleißarbeiten durchzuführen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Backoffice könnten im Moment rund um die Uhr arbeiten. Die Suche nach Gesichtsmasken und Schutzanzügen gestaltet sich in Zeiten des Coronavirus immer schwieriger. Die Epidemie, möglicherweise ist es sogar eine Pandemie, ist noch lange nicht im Griff.
Der Schutzmaskenorganisator Klöpfel, vorgestellt von Mirko Smiljanic. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, darin auch Thema das Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen. Zunächst aber zur Bilanzvorlage von Bayer.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fühlt sich durch den Umgang der Bayer-Führung mit den aktuellen Problemen an Volkswagen erinnert. Auf dem Höhepunkt der Dieselkrise hat Volkswagen die Kundenproteste und Manipulationsvorwürfe gerne als Dieselthematik umschrieben. Im Geschäftsbericht von Bayer ist jetzt von einer Glyphosat-Thematik zu lesen. Die Wortakrobatik zeigt den Krisenmodus des Unternehmens, dem es operativ eigentlich ziemlich gut geht. Bloß keine falschen Worte wählen, sich nicht zu sehr aus der Deckung wagen, damit das schon jetzt hohe Risiko nicht noch größer wird. Dabei habe Bayer durchaus Chancen, sein ramponiertes Image aufzupolieren, meint der Kölner Stadtanzeiger. Zum Beispiel, wenn der Konzern bei Nachhaltigkeitsversprechen Wort hält. Wenn Bayer zum Vorreiter des gleichzeitig profitablen und nachhaltigen Wirtschaftens wird, fällt der Effekt für die Reputation positiv aus. Das ist ebenso der Fall, wenn Bayer seinen Aktionären wieder größere Sicherheit bietet. Erstes Mittel zur Erreichung dieses Ziels wird ein Vergleich mit den Glyphosat-Klägern sein. Die Führung um Werner Baumann täte gut daran, noch vor der Hauptversammlung im April Sicherheit zu schaffen. Die Volksstimme aus Magdeburg geht davon aus, dass die Folgen der Corona-Epidemie bald auch hierzulande spürbar werden. Dass viel weniger Containerschiffe aus China losgefahren sind, haben wir noch nicht bemerkt. Sie sind wochenlang unterwegs, aber in einigen Tagen kommen keine mehr an. Kein Wunder, dass die Börsenkurse von Amazon sinken. Bald fehlen Waren und Grundstoffe, die wir direkt brauchen oder die zur Weiterverarbeitung notwendig sind, Grundstoffe für die pharmazeutische Industrie zum Beispiel. Das wäre ein Anlass, in Europa darüber nachzudenken, ob das Vertrauen auf weltweite Zulieferer nicht zu groß ist.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Schützen gegen Rechtsextremismus, über die Konsequenzen nach dem Attentat in Hanau, dazu gleich mehr in Deutschland heute mit Ute Meier am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.